ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke immer mal wieder gern darüber nach oder nehme mir einen Moment Zeit, an Augenblicke in meinem Leben zurückzudenken, wo ich besonders glücklich gewesen bin. Und vielleicht geht es am einen oder anderen auch so. Was sind so die Momente in deinem Leben, wo du dich wirklich rundum glücklich gefühlt hast? Kommt da etwas in den Sinn? Ich glaube, wir alle haben irgendwo so einen Moment und merken auch, wie sehr wir uns danach sehnen, auch wieder glücklich zu sein. Glück ist etwas, was mega wichtig ist für uns Menschen. Glücklich zu sein. Und Jesus hat auch über das Glücklichsein geredet und er bringt es sehr oft im Zusammenhang mit dem Himmelreich. Mit dem Begriff Himmelreich. Und er sagt darüber, das Himmelreich ist ein Ort, ein Zustand vom Frieden und von der Freude und vom tiefen Wissen, geliebt und angenommen zu sein, wie man ist. Und es ist spannend, wir sind ja in dieser Serie drin, oder in diesen Predigten über die zwei verlorenen Söhne, wo man im Lukas 15 jederzeit nachlesen kann. Ich will das heute Morgen jetzt nicht noch weiter vorlesen, um auch ein bisschen Zeit sparen. Aber die beiden Söhne waren auf der Suche nach so etwas wie Glück, wie glücklich sie. Und in dieser Geschichte, wie Jesus sie erzählt, redet Jesus eigentlich über zwei Denkarten. Wesensarten, wie der Mensch Glück sucht. Und klar, das sind vielleicht zwei Stereotypen. Und gleich glaube ich, wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, so in mein Umfeld rein, kann man die meisten Menschen irgendwo sagen, hey, der ist eher ein bisschen so, der andere ist eher ein bisschen so. Um es kurz zu machen, ich glaube, es gibt so die einen, die das Glück auf die Art und Weise suchen, wie der Jüngersohn, der in dieser Geschichte beschrieben ist. Nämlich, dass die sind die, die eher rebellisch sind, ausbrechen und vielleicht auch ein Stück weit exzessiv. Die Geschichte vom jüngeren Sohn zeigt, dass er rausgegangen ist, hat das Geld ausgegeben, hat gesoffen, hat sonst noch ein paar Sachen gemacht. Rebellisch, exzessiv. Als irgendwo so ein Typ, eine Art und Weise, wie man das Glück versucht, für sich in Anspruch zu nehmen. Der andere Typ ist im älteren Bruder charakterisiert. Und übrigens ist noch spannend, findet man übrigens auch, wenn man in Familie hineinschaut, mit mehreren Kindern. Einer ist vielleicht eher ein bisschen der Rebell, der exzessiv. Und der andere, das sage ich gerade jetzt, ist vielleicht mehr der, der indem man sich anpasst, indem man ja nicht negativ auffällt und indem man auch streng mit sich selber ist, enthaltsam, können wir vielleicht sagen, oder strikt mit sich. Auch das ist eine Art und Weise, wie man versuchen kann, das Glück zu finden, akzeptiert zu sein, geliebt zu sein. Zwei Arten von Menschen, zwei Arten von Denkweisen, die uns hier in dieser Geschichte begegnen. Auf menschlicher Ebene, damit meine ich, wenn Gott damit ausklammert wird, ohne die beiden Denkweisen jetzt wollen, zu werten heute Morgen, zeigt uns die Geschichte, beide Denkweisen führen auf ihre Art nicht zum Glück. Weil sie nicht zu Gott führen, sagt Jesus, weil sie nicht in die Beziehung zu Gott führen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, ich glaube, was sich eingeschlichen hat in unseren Denkweisen, was sich auch eingeschlichen hat in der Kirchengeschichte, ist das, dass wenn es darum geht, sich Gott zu nähern, Gott zu suchen, das Glück zu finden auf die Art und Weise, wie es Gott versteht, dass die zweite Art und Weise, die vom älteren Bruder, um das mit dem Typ wieder zu symbolisieren, die besser ist. Und dass die vom jüngeren Bruder die schlechtere ist. Macht das irgendwo Sinn? Ist doch irgendwo in unseren Köpfen drin, sowohl in der Kirche wie in der Gesellschaft, der sich anpasst, der nicht einfach macht, was er gerade Lust hat, sondern sich auch im Griff hat, der ist irgendwo besser als der, der rebellisch ist, der über die Stränge schlägt und der das Mass in gewissen Sachen vielleicht nicht so kennt. Hat doch etwas, oder? Und ich denke, auch wenn man in viele Kirchen hineinschaut, ist es sehr allgemein gesagt, aber welche Denkweise ist stärker vertreten? Sind es mehr Leute, die konform sind? Oder sind es mehr Leute, die über die Stränge schlagen, die rebellisch sind, die ausbrechen? Spannend ist, dass es eben nicht nur zu einem Wertesystem geführt hat, sondern auch dorthin, dass man die erste Denkweise wie verachtet. Dass man, wie gesagt, das Gefühl hat, das eine ist besser wie das andere und man schaut auf die runter, die exzessiv leben, die vielleicht rebellisch sind, die vielleicht irgendwo verrufen sind, die vielleicht irgendwo gescheitert sind, die vielleicht eben nicht so das Vorzeigeleben haben. Ich glaube, das ist eine ganz traurige Entwicklung in der Kirchengeschichte. Und gleich ist es auch etwas so Menschliches. Es ist so nöch bei dem, wie wir Menschen funktionieren. Und es ist so schade, dass man dann anfängt, Menschen auszugrenzen. Dass nur noch die Guten können zu einer Gemeinschaft dazugehören. Dass nur noch die Guten in einer Kirche dabei sein können. Und die anderen machen von sich aus dann schon einen riesen Bogen um die Kirche herum. Sie sagen sich vielleicht, hey, Gott mag gut sein, aber hey, Kirche, Christen, nein, danke. Ich finde es spannend, wer hat uns den Auftrag gegeben, andere zu beurteilen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mit Leuten geredet, über andere Leute geredet. Und ich staune oft bei mir selber, wie schnell sind wir dort zu urteilen, zu werten. Und das Spannende ist, Jesus hat nie den Auftrag gegeben zum Werten, sondern im Gegenteil, er hat gesagt, hey, selbst wenn du einen Splitter siehst im Auge von deinem Bruder, und den haben wir ja alle, den sehen wir bei allen, den siehst du bei deiner Ehefrau, bei deiner Freundin, bei deinem Mann, bei deinem Freund, bei deinem Kollegen, bei deinem Chef, bei deinen Arbeitskollegen, die sehen wir ja überall. Sagt Jesus, hey, um das geht es gar nicht. Achte viel mehr auf das, dass du selber einen Balken im Auge hast. Das ist eigentlich ein krasses Bild, ein Balken im Auge. Ich stelle mir jetzt lieber mal vor, einen Balken vor dem Auge, weil ein Balken im Auge ist ein bisschen krasses Bild. Aber es zeigt ein bisschen, für mich erschreckend, wie wir ticken. Ohne dass mir jemand versteht, warum er anders ist. Warum er vielleicht nicht das super Vorzeigen, Christ sein oder auch sonst Leben lebt, so schnell im Urteilen. Hey, der raucht noch. Hey, der sauft. Hey, der hat seine Ehe nicht im Griff. Hey, der ist, weiss nicht was, hat Steuern hinterzogen, hat den Führerschein weg, weil er schnell gefahren ist, weil er gerast ist. Wir sind so schnell in dem hinein. In dem Werten. Kürzlich hat mich jemand gefragt, der erfahren hat, dass wir hier eine Kirche startet. Hat mich jemand gefragt, hey, aber Homosexuelle würden die nicht taufen, oder? Würden wir Homosexuelle taufen? Ich musste sagen, meine Bibel sagt nicht, wer darf getauft werden und wer nicht, sondern sie sagt nur, wer glaubt. Und ich möchte das gar nicht werten, jetzt das ganze Thema Homosexualität, ich will gar nicht auf das eingehen heute Morgen, ob gut oder schlecht oder wie immer. Aber es sind so gewisse Sachen auf diesen Katalog, sage ich mal, wo No-Gos sind, wo nicht gehen, wo man sagt, hey, aber das geht dann nicht. Und ich musste sagen, wer dürfen wir denn noch taufen, wenn wir anfangen zu selektionieren? Wenn wir anfangen mit Stufen und Schichten zu arbeiten? Was ist denn mit deinem Stolz? Mit deiner Arroganz? Mit deiner Überheblichkeit? Mit deinem Geiz? Mit deiner Eifersucht? Mit deinem Neid? Muss man denn das anders gewichten? Oder ich habe letztens gehört, auch von einer Predigt, wo es um billige Gnade gegangen ist. Auch im Sinn von einem Vorwurf, hey, wenn man jeden tauft, jeden einlädt, ist doch billige Gnade. Ich habe mir so sagen, nach meinem Verständnis kann Gnade billig sein. Aus meiner Logik nicht. Kann ein Diamant, der, glaube ich, der wertvollste Rohstoff ist, der die Erde hergibt, kann der je billig sein? Auch wenn er im Dreck liegt, auch wenn er irgendwo, weiß auch nicht, mit Farbe bestrichen ist oder stinkt, ist er je billig? Nein, man muss ihn vielleicht ein bisschen waschen, aber es ist immer noch der Diamant. Und wenn Gott sich einem Menschen gnädig erweist, barmherzig erweist, dann ist das nicht einfach, weil Gott sagt, ja, du, ich habe eh ein Riesenportemonnaie, kommt mir eigentlich auch nicht so drauf an, sondern dann sagt Jesus, das ist teuer gekauft worden, die Gnade. Die Gnade ist mit dem Blut von Jesus am Kreuz von Golgatha gekauft worden, dass Gott sich jedem Mensch gnädig kann erweisen. Ich glaube, irgendwo das Traurige an dieser Denkweise, an dem Werten, ist das, dass wir komplett an dem vorbeigehen, was Jesus eigentlich predigt hat und was Jesus verkörpert hat. Auch wenn es vielleicht manchmal so tief drin sind, die Wertesysteme. Nehmen wir nochmal die Geschichte vom älteren Bruder, der sich so aufgeregt hat, dass der Vater, was ja in dieser Geschichte das Bild ist für Gott, dass der sich dem sündigen jüngeren Bruder so gnädig erwiesen hat. Wo ja wirklich seinen Vater entehrt hat, indem er gesagt hat, ich will alle holen und ich zupfe sie. Wo sein Leben, sein Geld versoffen hat und am Schluss bei der Säue gelandet ist. Und der Vater sagt, hey, komm heim, ich freue mich riesig, dass du da bist. Hey, älterer Bruder, komm auch, freu dich mit. Denn mein Sohn, der verloren war, ist wieder zurück. Und das hat es ausgelöst bei ihm. Wut. Irgendwo eine Enttäuschung von seinem Vater. Hey, ich bin all die Zeit da gewesen. Ich habe mich enthalten. Ich habe nicht meine Rechte eingefordert, sondern ich bin schön korrekt in dem gewesen, was ich meint habe, das ist wichtig und das ist korrekt vor dem Vater. Und es ist noch spannend, der Vater beurteilt das ja auch nicht. Er sagt nicht, hey, das ist falsch gewesen, du hättest mehr müssen, über die Stränge schlagen. Gar nicht. Merken wir das manchmal bei uns selber? Wenn Gott mit dem anderen gnädig ist, wo du das Gefühl hast, der hat das nicht verdient, regt sich doch etwas in uns hinein, oder? Bist vielleicht schon viele Jahre am Betten, kommst regelmässig in den Gottesdienst und kannst schon einige Bücher in der Bibel auswendig aufzählen und dann kommt ein anderer, führt aus deinen Augen so ein Lotterleben und der wird einfach gesegnet von Gott. Der kommt einfach über. Der wird einmal beten und zack, kommt er das über. Das kann einen schon stressen. Und man denkt aber, hey, nochmal, jetzt habe ich doch mich bemüht und ich habe nicht über die Stränge geschlagen wie der. Und ihr wisst, was ich meine. Es regt sich etwas in uns. Und ich möchte es gar nicht. Und ich glaube, auch Jesus verurteilt nicht den Menschen, der so denkt. Aber es geht gegen Denkweise. Es ist ein falsches Denken. Und das Traurige an dem ist, der ältere Bruder ist irgendwo die traurige Figur in dieser Geschichte. Weil er sich nicht mitfreuen kann. Weil er lieber das Gericht hätte für den jüngeren Sohn. Und es ist noch spannend, was Jesus sagt, nicht in dieser Geschichte, aber in einer anderen Erzählung sagt Jesus, ich will nicht Opfer. Oder Opfer ist nicht so wichtig wie etwas anderes. Es gibt etwas Wichtigeres wie Opfer. Und das ist Barmherzigkeit. Und ich glaube, der Vater hat sich das so für seinen Sohn, für den älteren Sohn gewünscht, dass er in dieser Situation barmherzig kann sein mit seinem jüngeren Bruder. Kann sagen, ja, eigentlich hat er es nicht verdient. Aber wir freuen uns gleich, weil er unser Bruder ist, weil sich der Vater freut. Und ich glaube, Wer Barmherzigkeit hat, ist auch für sich selber reich beschenkt. Es zeigt nämlich etwas von dem, selber verstanden zu haben, dass man Gnade braucht. Dass man einen anderen braucht, nämlich Gott, der mit uns barmherzig ist. Und das andere Herz sein mit anderen offenbart vermutlich viel mehr eine innere Minderwertigkeit. Das Gefühl von, hey, ich muss es mir doch auch erarbeiten. Und jetzt kommt es ein anderer gratis über. Das kann doch nicht sein. Es ist noch spannend, wenn man im Neuen Testament schaut, wie haben die Menschen auf Jesus reagiert, als er geredet hat, als er ihnen begegnet ist. Er hat ja ganz viele Begegnungen gehabt mit Menschen. Und was auffällt ist, die Denkweise vom älteren Brüder, die hat sich oft an Jesus gestört und hat sich von ihm distanziert. Irgendwo ein Zustand von der Verlorenheit, könnte man sagen. Was ich nicht sage heute Morgen, ist das, dass die andere Denkweise, die besser ist oder mehr zum Ziel führt. Aber spannend ist, was die Bibel aufzeigt, ist, die Menschen, die irgendwo verrufen waren, die irgendwo gescheitert sind, die irgendwo gewusst haben, hey, mein Leben ist kein Vorzeigeleben, da gibt es noch einen Haufen Baustellen. Ganz spannend ist, dass die Menschen sich angezogen gefühlt haben, wenn Jesus geredet hat. Da war die Frau, die an Blutungen gelitten hat, immer und immer wieder und eigentlich als unrein gegolten hat in der damaligen Gesellschaft. Eigentlich gar nicht hätte dürfen auf die Straße raus, weil sie jemanden hätte können berühren. Und die Frau geht auf Jesus zu und rührt ihn an, berührt ihn, fühlt sich irgendwo angezogen von ihm. Ich denke an den Zachäus, wo Jesus bei ihm daheim ist. Ich meine, der Zachäus war einer der schlimmen Jungs. Damals. Und Jesus, was macht er? Er kommt zu ihm heim. Er sitzt an seinem Tisch, er isst sein Essen. Jesus war es egal, was die Leute von ihm gedacht haben, aber er ist zu dem Zachäus. Prostituierte haben sich angezogen gefühlt von ihm. Schon noch spannend. Sie haben irgendwo gespürt, dass Jesus nicht mit dem Gesetz kommt. Dass Jesus nicht mit Kriterien kommt. Das und das musst du erfüllen, wenn du zu mir kommen willst. Sondern sie haben irgendwo gespürt, Jesus liebt mich. Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Jesus versteht, warum gewisse Sachen in meinem Leben sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Jemand hat einmal gesagt, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht 30 Tage in seinen Schuhen gelaufen bist. Viele Verhaltensweisen haben irgendwo einen Grund, weil eine Geschichte hinten dran ist. Und wenn wir die Geschichte nicht kennen, ich glaube, man wäre barmherziger, hätte mehr Verständnis. Aber das Erschütternde ist das, was Jesus nachher sagt in Matthäus 21, 31 und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das gar noch nie so bewusst irgendwo auf dem Radar gehabt, wo Jesus zu den angesehenen religiösen Führern Folgendes sagt. Eins ist sicher, die betrügerischen Zolleinnehmer und Huren kommen eher in Gottes neue Welt als ihr. Fast ein Schlag ins Gesicht für die, die sich so angestrengt haben und sich so Mühe gegeben haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sehen. Das ist das Herz von Jesus. Das hat Jesus gesagt. Ich wünsche mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir irgendwo können Teil von einer Kirche sein, wo die Verrufenen Klammern auf, wo wir wahrscheinlich alle ein Stück weit auch sind. Jeder hat seine Bereiche im Leben, die nicht ganz auf 100% oben sind, oder? Ich wünsche mir einen Teil von einer Kirche sein, wo genau diese Menschen Platz haben. Wo genau diese Menschen spüren, hey, da kann ich reinkommen, so wie ich bin, mit den Bruchstücken, mit den Versagen und auch mit den offensichtlichen Sachen in meinem Leben, ohne dass ich da verurteilt werde, sondern vielmehr, dass ich da herzlich willkommen geheißen werde. Ich lese in der Bibel an keiner Stelle, dass Jesus einen weggewiesen hat, wo in diesen moralischen Sachen, die uns so schnell in den Sinn kommen, wo Gott ja verurteilen will, zu ihm gekommen wäre. Ich wünsche mir irgendwo für einen Teil von einer Kirche zu sein, wo niemand Angst haben muss, sich zu outen. Hey, ich habe diese Not in meinem Leben, ich bin dort noch irgendwo am Beissen, am Kämpfen. Und man irgendwo sagt, oh nein, Brüder, das hast du jetzt sicher nicht so gemeint, wie du gesagt hast. Sondern sagen, hey, yes, willkommen. Jeder von uns da hat irgendwo seine Baustelle. Jeder hat seine Baustelle, nicht? Bin ich der Einzige? Ich glaube, das hat viel mit Barmherzigkeit zu tun. Und ich glaube, sie kann dann kommen, Barmherzigkeit für andere, wenn man sich selber bewusst wird, hey, ich bin auch. Jesus nennt es einen Sünder. Und es ist doch viel schöner, anstatt beim anderen zu sagen, das hast du noch falsch und dieses hast du noch falsch und darum darfst du das nicht und jenes nicht und dort nicht dabei sein. Zu sagen, hey, wenn ich dich mit meinen Stärken irgendwo unterstützen kann, stärken, dann will ich das machen. Und ich hoffe, dass irgendein anderer mich unterstützt, mir hilft, in den Bereichen, wo ich noch schwach bin. Ist nicht das Evangelium? Ist nicht das Jesus Christus in seinem Wesen, in seiner Art? Es geht nicht um Auflösung von Standards. Von gewissen Sachen sind bei Gott richtig, gewisse Sachen sind bei Gott falsch. Gott nennt gewisse Sachen ganz klar Sünde. Um das geht es nicht. Aber ich frage mich, ist es unsere Verantwortung zu urteilen? Ist es nicht vielmehr unsere Verantwortung zu lieben, barmherzig zu sein, zu hoffen, zu glauben, zu ermutigen? Vielleicht bist du heute Morgen da und findest dich mehr in der Denkweise, manchmal wieder vom älteren Bruder, manchmal mehr in der Denkweise vom jüngeren Bruder. Manchmal ist es ein bisschen Gemisch. Vielleicht hast du eine starke Tendenz zum einen oder zum anderen. Vielleicht bist du da heute Morgen und bist irgendwo im Sumpf drin in deinem Leben. Vielleicht bist du auch da und bist auf einem grossen, hohen Thron über allen anderen. Wie steht Jesus zu uns heute Morgen? Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Er hat nicht gesagt, rennt zuerst noch 10 Runden um die Finnenbahn herum, wascht euer Auto noch, regelt alles sonst, sondern kommt einfach. Einfach, einfach, einfach. Kommt einfach. Zu Jesus zu kommen, heisst auch, irgendwo einen Stolz abzulegen, den wir ja alle irgendwo kennen in unserem Leben. Ich habe mal einen guten Spruch gelesen, die Ströme der Gnade von Gott fließen nicht auf die Berge der Stolzen, sondern in die Täler der Demütigen. Wir nehmen uns jetzt einfach einen Moment Zeit und werden still, betet, Zeit vor Gott. Jesus, ich wäre manchmal so gespannt, wenn du einfach so physisch, leibhaftig könntest an einem Morgen wie heute da sein bei uns in unserer Mitte. Was du uns würdest sagen. Und das können wir leider so nicht haben, aber ich bin froh, eben das, was aufgeschrieben ist über dich. Und dass du auch sagst, dass du immer bei uns bist, bis ans Ende dieser Welt und wir jederzeit die Möglichkeit haben, mit dir zu reden, durch das Gebet. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Du siehst jeden Einzelnen, der vielleicht auch die Predigt hört, über das Internet. Und du lädst jeden ein, so wie der Vater die beiden Söhne eingeladen hat. Hey, kommt doch zu mir. Ich sehe doch, dass er mühselig und beladen sind. Ich sehe doch, dass er Sachen hat, die er beißt, die er euch unvollkommen fühlt, ungeliebt fühlt, vielleicht manchmal wertlos fühlt. Stolz ist letztlich auch einfach eine Eigenschaft von Unsicherheit und einem fehlenden Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Und Jesus, auch wenn wir so nicht können, in deine physischen Arme rennen, so gibt es doch die Dimension vom Gebet, es gibt die Dimension von unserem Inneren, wo sich ausbreiten kann. Wo kann sagen, ja Herr, wenn ich dich nicht sehe, du bist doch da. Und ich kann zu dir kommen, mit meinem Herz, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit allem, was ich bin. Und darf mich einfach lieben lassen. Darf mir einfach sagen lassen, dass du mich gern hast. Darf mir sagen lassen, dass du mir sagst, hey, alles kommt gut. Dass wir dir dich sagen lassen dürfen, du kommst mit uns. Du bist mit uns. Danke, Jesus, dass wir aber auch im Schauen auf dich dürfen checken und verstehen, dass wahrscheinlich das grösste Glück, das der Mensch finden kann, oder eines der grössten Glück, nicht das ist, sich selber zu verwirklichen, sondern auch für andere zu sorgen. Auch die Schwachen zu tragen. Auch die zu tragen, die irgendwo durch schwere Zeiten gehen, die durch Versagen gehen, die gescheitert sind, wo eben nicht alles im Leben so vorzeigemässig daherkommt. Weil wir sehen, das ist genau das, was dich angezogen hat, Jesus. Du bist lieber dort gewesen, bei diesen Leuten, als du irgendwo mit diesen hochfrommen Abgehobenen über irgendwelche komplexen theologischen Themen geredet hättest. Das war dein Herzschlag gewesen. Nichts gegen das andere, aber dein Herz war dort gewesen. Beim Schwachen, bei dem, der dich gebraucht hat. Und Gott, ich möchte für mich persönlich beten, brauch mich. Mach aus mir einen Mensch, der barmherzig ist mit anderen. Der sich selber bewusst ist, wie viel ihm vergeben ist und wie viel ihm immer wieder neu muss vergeben werden. Danke, dass du da bist, Jesus, heute Morgen. Wenn deine Hände, du das Gefühl hast, sie sind schmutzig, Und hast du wissen, dass Gott der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn dir einen Ring anlegt, als das Zeichen, du bist mein Sohn, egal wie deine Hände aussehen. Das Gefühl hast, deine Kleider sind verrissen, stinken. Hast du wissen, zieh dir ein neues Kleid an. Ein frisches, ein gut duftendes. Wenn du dich fragst, ist Gott denn jetzt immer noch auf meiner Seite, meint es immer noch gut mit mir, dann darfst du wissen, er hat wieder eine Geschichte, das Beste für dich parat. Der Vater hat das Kalb schlachten lassen, etwas vom besten Fleisch angerichtet. Er hat eine Party veranstaltet, er hat sich einfach gefreut und genauso freut sich Gott über dein Leben. Nicht wegen dem, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, sondern aufgrund von der Tatsache, dass du zu ihm gekommen bist. Und das hat dich liebt. Du bist sein Kind. Wenn du mir eben älterer Bruder bist, darfst du wissen, alles, was dem Vater ist, gehört auch dir. Es ist nicht das, was du geleistet hast, auch wenn das sicher gut ist. Aber was du hast, was du bist, ist aufgrund von Gnade, weil dich dein Vater liebt. Und weil sich dein Vater freut über dein Leben.